Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Zum Beginn der neuen Woche meldet sich Daniela Honigmann aus dem Studio in Prag. Hallo und herzlich willkommen. Ähnlich wie bei Ihnen vielleicht gerade auch, ist bei uns der Sommer ausgebrochen. Am Sonntag wurden in Prag schon 30 Grad gemessen. Na, und da muss man einfach raus aus der Wohnung. Also hören Sie bei uns heute einen der vielen Ausflugstipps für die tschechische Hauptstadt, die wir für Sie ja öfter im Programm haben. Vorher aber geht es um die aktuellen Themen aus Politik und Kultur. Die Menschen in der Slowakei haben einen neuen Präsidenten gewählt und dank der engen Verbundenheit der beiden Länder gab es in Tschechien darauf natürlich zahlreiche Reaktionen, von denen wir im ersten Beitrag unseres heutigen Tagesechos berichten. Und im zweiten Beitrag erfahren Sie, was sich hinter dem Titel »Herr Niemand und die weiße Finsternis« verbirgt. Nun aber erstmal die Kurzmeldungen mit Martina Schneiberger.
Die Nachrichten.
Ihr tschechischer Ombudsmann Stanislav Křeček und die Regierungsbevollmächtigte für Roma-Minderheit Lucie Fuková wollen die Roma dabei unterstützen, eine Diskriminierung zu erkennen und sich dagegen zu wehren. Sie stellen Unterlagen zu diesem Thema für die Roma zusammen, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Der Ombudsmann informierte darüber anlässlich des Internationalen Tags der Roma, der am 8. April begangen wird. Fuková und Křeček erklärten, dass sie allen Roma wünschen, dass sie sich mit keiner Diskriminierung mehr auseinandersetzen müssten. Sie machten darauf aufmerksam, dass sie jedoch wissen, dass immer noch viele Roma einer Diskriminierung ausgesetzt seien. Der Außenhandel der Tschechischen Republik hat im Februar mit einem Überschuss von 34,6 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 1,4 Milliarden Euro, geendet, was 19,7 Milliarden Kronen mehr als im Vorjahr war. Positiv beeinflusst wurde das Ergebnis durch den Handel mit Autos und Elektrogeräten. Der Handel mit Erdöl und Erdgas wirkte sich negativ darauf aus. Dies geht aus den vorläufigen Daten hervor, die am Montag vom tschechischen Statistikamt veröffentlicht wurden. Der Abgeordnete der Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie und Präsidentschaftskandidat von 2023, Jaroslav Bašta, ist am Montag im Alter von 75 Jahren nach einer langen Krankheit gestorben. Dies teilte eine Sprecherin der Partei der Nachrichtenagentur ČTK mit. Bašta war in den Jahren 1994 bis 2019 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, für die er 1996 ins Abgeordnetenhaus gewählt wurde. In den Jahren 2000 bis 2005 war er Botschafter in Russland, in den Jahren 2007 bis 2010 Botschafter in der Ukraine. In den Jahren 1998 bis 2000 war er in der Regierung Zeman Minister ohne Portefeuille. Die Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie stellte Bašta im Herbst 2022 als ihren Präsidentschaftskandidaten vor. In der ersten Runde erhielt er 4,4% der Stimmen. Ein 33-jähriger Mann ist am Sonntagabend am Rand der westböhmischen Kleinstadt Blovice von einem Wildschwein angegriffen und verletzt worden. Eine Polizeisprecherin sagte der Nachrichtenagentur ČTK, das Tier habe sich im Städtchen bewegt und die Bewohner bedroht. Das Wildschwein wurde von Polizisten erschossen. Der Mann habe mittelschwere Verletzungen erlitten, teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes im Kreis Pilsen mit. Der Verletzte wurde in die Uniklinik in Pilsen eingeliefert. Tschechische Eishockeyspielerinnen unterlagen bei der Weltmeisterschaft in Utica in den USA dem Team Kanadas mit 0:5. In der Gruppe A liegt das tschechische Team auf Rang 3. Am Dienstag treffen die Tschechinnen auf das Team der Schweiz. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Dienstag wolkig. Am Nachmittag ist im westlichen Teil des Landes mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 22 bis 27 Grad Celsius.
Danke an Martina Schneiberger für die Nachrichten an diesem Montag. In unserem Tagesecho blicken wir nun noch einmal zurück aufs Wochenende. Mit 53% wurde Peter Pellegrini bei der Stichwahl am Samstag zum neuen Präsidenten der Slowakei gewählt. Er hält Kurs mit Robert Fico, dem russlandfreundlichen Premier des Landes. Wie blicken nun die Politiker in Tschechien auf den Nachfolger von Präsidentin Zuzana Chaputova? Ferdinand Hauser fasst die Reaktionen zusammen.
Die Beziehungen zwischen Prag und Bratislava sind derzeit alles andere als rosig. Da die slowakische Regierung von Premier Robert Fico Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt und an ihrem russlandfreundlichen Kurs festhält, hat das tschechische Kabinett jüngst beschlossen, die bilateralen Regierungstreffen bis auf Weiteres auszusetzen. Mit dem Wahlergebnis von Samstag werden die Beziehungen nun auf eine weitere Probe gestellt, denn in der Stichwahl wurde mit 53% der Stimmen Peter Pellegrini zum neuen Präsidenten der Slowakei gewählt. Pellegrini gilt als Fico-nah, unter anderem ist er Vorsitzender der mitregierenden Partei Hlas. Hinsichtlich des Krieges in der Ukraine hatte Pellegrini im Vorfeld der Wahlen immer wieder vor seinem Kontrahenten Ivan Korchok gewarnt. Dieser würde das Land in den Krieg mit Russland hineinziehen, so Pellegrini, und Beobachtern zufolge ist es wohl auch genau diese Friedensrhetorik gewesen, die ihm am Samstag zum Sieg verholfen hat. Wie blicken nun die Politiker in Tschechien auf das Wahlergebnis? Staatspräsident Petr Pavel gratulierte Pellegrini formell zum Sieg und lud ihn zu einem Besuch in sein Land ein. Dem öffentlich-rechtlichen slowakischen Sender RTVS sagte Pellegrini dann auch, seine erste Reise nach der Amtseinführung werde in die Tschechische Republik führen, so wie es die Tradition will. Petr Pavel ließ am Rande seines Besuches in Ruanda am Sonntag aber auch durchschimmern, dass er sich eigentlich einen anderen Amtskollegen gewünscht hätte.
Die slowakischen Wähler haben entschieden. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als diese souveräne Entscheidung zu akzeptieren, dem Wahlsieger zu gratulieren und die Hoffnung zu äußern, dass die hervorragenden Beziehungen auf Präsidentenebene, die derzeit mit Susanna Čaputová bestehen, fortgeführt werden. Ich für meinen Teil werde dafür mein Bestes geben.
Zudem wiederholte Pavel seine Auffassung, der zufolge es verständlich sei, dass die tschechische Regierung die bilateralen Treffen mit den Kollegen in der Slowakei vorerst ausgesetzt hat. Einer der ersten, der Pellegrini in der Nacht auf Sonntag zum Wahlsieg gratulierte, war ANO-Parteichef Andrej Babiš. Die Slowaken hätten die richtige Wahl getroffen und sich für einen, Zitat, stolzen Präsidenten entschieden, so der ehemalige Premier Tschechiens im Netzwerk X. Der stellvertretende ANO-Parteivorsitzende Karel Havlíček äußerte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks Zweifel, dass sich das bilaterale Verhältnis demnächst bessern könnte.
Ich verstehe die Kommentare einiger Politiker der tschechischen Regierungskoalition nicht, die behaupten, Petr Pellegrini sei ein prorussischer Politiker, ja sogar ein trojanisches Pferd Putins. Eine Besserung wird wohl erst eintreten, wenn die Partei ANO wieder regieren wird.
Havlíček reagierte damit auf einen Post von Jiří Pospíšil von der regierenden Partei Top 09 im Netzwerk X. Dieser hatte geschrieben, die Wahlen hätten gezeigt, dass die Slowakei, Zitat, nach und nach ein trojanisches Pferd Putins in der EU wird und den Weg Ungarns einschlägt. Pospíšils Parteikollege Marek Ženíšek stimmt dieser Ansicht zu und meint, dass eine Besserung der bilateralen Beziehungen nun von Bratislava ausgehen müsse.
Der neu gewählte Präsident hat Tschechien in seiner Kampagne immer wieder als abschreckendes Beispiel genannt. Wenn wir uns das einmal vor Augen führen, denke ich nicht, dass es nun zu einer relevanten Verbesserung der Lage kommen kann.
Zudem betont Ženíšek, dass die Unterbrechung der Beratungen auf Regierungsebene kein Ende sämtlicher Kooperation bedeute und man etwa in der Visegrad-Gruppe, zu der auch Ungarn und Polen gehören, weiter zusammenarbeiten werde. Die übrigen Politiker des Regierungslagers in Tschechien zeigten sich zumindest nach außen überwiegend optimistisch, was die Wahl Pellegrinis angeht. Er glaube, dass der neue Präsident eine Garantie für die Mitgliedschaft der Slowakei in der NATO und der EU sei, teilte etwa Außenminister Jan Lipavský mit. Und ähnlich äußerte sich auch Europaminister Martin Dvořák.
Ich denke, dass nun zumindest eine teilweise Beruhigung der innenpolitischen Situation in der Slowakei und auch in der Rhetorik nach außen erfolgen könnte. Diese ist derzeit nämlich vor allem im Hinblick auf die Ukraine und Russland sehr gefährlich.
Ob dem tatsächlich so sein wird, das wird sich nach dem 15. Juni zeigen, wenn Peter Pellegrini ins Amt eingeführt wird. Bei der Pressekonferenz nach seiner Wahl machte er in der Nacht auf Sonntag bereits klar, dass er sich der Regierung von Robert Fico nicht in den Weg stellen werde. Umstrittene Gesetzesvorschläge wie die geplante Justizreform und die angedachte Verstaatlichung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RTWS könnten so noch schneller als bisher angenommen realisiert werden.
Das war Ferdinand Hauser mit einem Überblick zu den Reaktionen in Tschechien auf die Präsidentenwahl in der Slowakei. Wir kommen zum Thema Literatur. Herr Niemand und die Weiße Finsternis ist das erste Kinderbuch der in Berlin lebenden tschechischen Schriftstellerin und Publizistin Dora Kapralova. Nach der Originalausgabe auf Tschechisch liegt die Geschichte über Lügen und Zweifel, Angst und Courage auch in deutscher Übersetzung vor. Markéta Kachlíková stellt das Buch vor.
Draußen ist die schwarze Finsternis. Nur die Straßenlaternen und die Lampen im Hof werfen weiches Licht. Isa liegt in Lisas Bett, reibt sich die Augen, gähnt und versucht nicht einzuschlafen. Das war so ein wunderschöner Tag, mit so vielen Drachen und Kastanien und Blättern und Enten im Stadtpark. Und das fliegende Mädchen, und die Straßenbahnen, und. Aber es ist Nacht. Und in der Nacht soll man schlafen. Nur der Papa kommt und kommt nicht. Wo ist er? Fragt Isa plötzlich.
Die Autorin Dora Kapralova nennt ihren Text eine Gruselgeschichte für Kinder ab 8 Jahre.
Eigentlich gegen Angst, aber mit viel humorvoller Ebene, und ich wollte das eigentlich schreiben, weil meine eigene Tochter hatte damals Angst vor Tod, und deshalb habe ich diese Geschichte entwickelt, natürlich auch tschechisch, weil Original ist tschechisch. Und das ist zum Beispiel Radek Knap aus die Presse, also der österreichische Schriftsteller, hat gesagt, dass es ist Kafka für Kinder, und natürlich das freut mich.
Dora Kapralova ist Mutter von 2 Töchtern. Sie habe sich die Geschichte ausgedacht, als die ältere von ihnen 9 Jahre alt war. Das war mitten in der Corona-Zeit, im Herbst 2020.
Also es geht um eine Mini-Horror-Situation. Es ist ein wunderschöner Sonntagabend im Oktober im unendlichen Stadt B. Und die Mama mit 2 Töchtern sind nach Haus gekommen und die warten auf Papa. Aber Papa kommt und kommt nicht. Und statt Papa erschien plötzlich Herr Niemand. Und Herr Niemand hat keine Grenzen und er ist grenzenlos. Und er ist, desto größer ist der Angst, das Trio, desto größer ist Herr Niemand. Und was hilft, ist eigentlich Humor oder Courage. Und dieses Wort Courage, ich liebe dieses Wort auf Tschechisch oder auf Deutsch auch, weil das ist das Gleiche. Also ich wollte damit zeigen, dass kann man auch mit Humor, ja, eigentlich Angst überleben.
Das Buch wurde von Natascha von Kopp ins Deutsche übersetzt. Die Animationen dieser Künstlerin begleiten zudem die Leseveranstaltungen für die Öffentlichkeit.
Dora hatte irgendwann eine Idee, dass wir eine szenische Lesung machen, und dann haben wir noch mit einem anderen Freund zusammen, der Musik- und Tontechnik betreibt in Berlin, haben wir dann das entwickelt, und das Endprodukt ist das hier, und ich habe halt ein paar Animationen und ein paar Filme kombiniert und genau.
So von Kopp. Die beweglichen Bilder sind durchweg schwarz-weiß. Es sei eine ganz andere Animationstechnik, als man vom Computer gewöhnt sei, so die Übersetzerin und Illustratorin.
Das ist eher angelehnt an, als ob man auf einen Filmstreifen kratzen würde. Das ist so die Technik, und es ist natürlich total reduziert und es kommt sehr gut an bei den Kindern. Also wir waren heute, hatten eine 6. Klasse gehabt, und wir haben auch gefragt, wie sie die Filme fanden, und die fanden die gut, also fanden die super.
Die beiden Künstlerinnen präsentierten das Buch über Herrn Niemand jüngst auf der Buchmesse in Leipzig. Gleichzeitig stellten sie es in einer Schule in Leipzig vor. Mit der Originalversion sei sie häufig auch an Schulen in Tschechien unterwegs, sagt Kapralova.
In Tschechien funktioniert das ganz toll. Also erstmal, es ist auf Tschechisch geschrieben. Zweitmal bin ich mehr bekannt in Tschechien als in Deutschland. Und die Schulen sind offen für solche Veranstaltungen. Aber in die deutsche Schule, wie da drin zu kommen, das ist Geheimnis. Eine geheimnisvolle Mission. Also ich würde sehr dankbar, wenn wir schon diese inszenierende Lesung vorbereiten, dass wir in mehrere Schulen in Deutschland gehen.
In diesem Moment rasselt im Schloss ein Schlüssel. Also, liebe Kinder und liebe falsche Kinder, das war alles von uns. Das ist natürlich nicht das ganze Buch, aber Sie können das Buch weiter selbst lesen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja Kontakte und Möglichkeiten, Dora Krapralova und ihre szenische Lesung an eine Schule in Ihrer Nähe einzuladen. Dann melden Sie sich gern bei uns. Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Und nun zum Abschluss zu dem versprochenen Ausflugstipp in Prag. Das Gebäude wurde von hervorragenden Architekten entworfen und war einst das größte seiner Art auf der ganzen Welt. Die Rede ist vom Messepalast im Prager Stadtteil Holešovice, in dem heute die Nationalgalerie ihre Sammlungen moderner Kunst zeigt. Es folgt eine Wiederholung vom August letzten Jahres.
Spaziergang durch Prag.
Der Prager Messepalast geht auf die Bedürfnisse eines Privatunternehmens zurück. Und zwar dachte man vor etwa 100 Jahren in der Prager Mustermesse, dass die Hauptstadt des neuen tschechoslowakischen Staates zu einem Handelszentrum von europäischem Rang werden dürfte. Dafür sollte ein entsprechendes Messegelände entstehen. Radomira Sedláková ist Kunsthistorikerin bei der Nationalgalerie in Prag.
Mit dem Bau wurde 1925 begonnen. Die Arbeiten verzögerten sich aus mehreren Gründen, aber 1928 war das Gebäude fertig. Es wurde als Geschenk zum 10. Gründungsjubiläum der Tschechoslowakischen Republik eröffnet, und zwar mit der Veranstaltung einer ersten Messe. Recht schnell war der Palast dann etabliert. Und man erwog sogar, eine ganze Messestadt aufzubauen. Dort sollte ein zweites Palais entstehen, ein Verwaltungsgebäude und ein Hotel. Zur Diskussion stand zudem, einen eigenen Bahnanschluss zu schaffen. Letztlich zeigte sich, dass die Pläne zwar groß waren, der Geldbeutel aber klein. Also blieb der erste auch der letzte Messepalast.
Entworfen wurde dieser von den Architekten Josef Fuchs und Olcich Till. Der Messepalast war eines der ersten großen funktionalistischen Gebäude in Europa. Seinetwegen reisten Architekten aus der ganzen Welt nach Prag.
Selbst Le Corbusier kam hierher. Dabei wurde kolportiert, dass er sich negativ geäußert habe. Er soll gesagt haben, es handelt sich beim Messepalast um einen Bau, aber nicht um Architektur. Wenn man aber den ganzen Bericht über den Aufenthalt von Le Corbusier in Prag liest, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass er nur neidisch war. Denn er stellte die rhetorische Frage, warum hier solche Häuser gebaut würden, wo er doch nur Privatwillen entwerfe. Er wollte lieben gerne auch einen solchen Auftrag bekommen. Und wenige Jahre später begann er dann ebenfalls damit, große Bauten zu planen.
In den ersten Jahrzehnten pulsierte das Leben in dem Gebäude. Neben den Messen wurden hier Ausstellungen abgehalten. Zudem gab es zahlreiche Restaurants, Schnellimbisse und Cafés, davon eines oben auf dem Dach mit einem tollen Blick über Prag, sowie einen Billardsaal und ein Kino. Dieses Lichtspielhaus bot 650 Besuchern Platz und war das modernste im ganzen Land. Während des Zweiten Weltkriegs missbrauchten die deutschen Reichsbehörden das Palais und das angrenzende Gelände als Sammelstelle für die Juden aus Böhmen und Mähren. Diese wurden von dort aus in die Konzentrationslager verschleppt. Nach dem Krieg ging es ziemlich bald schon wieder unglücklich weiter, denn die Betreibergesellschaft Prager Mustermesse wurde 1951 von den kommunistischen Behörden aufgelöst. Der Staat verlagerte die Messeaktivitäten im Land nach Brünn und im Messepalast in Prag wurden nur noch Papiere aufeinander getürmt. Kunsthistorikerin Sedlákova.
1953 wurde das Palais in ein Verwaltungsgebäude verwandelt. Es siedeln sich hier die Modelllage kleiner und großer Firmen an, sowie Werbeagenturen, die Redaktionen von Zeitschriften und die Büros von Außenhandelsgesellschaften. Das passte aber nicht wirklich hierher, denn das Gebäude war für Messen konzipiert worden. Es hatte zwei große Plätze, um die herum die Ausstellungsflächen waren. Deswegen wurden viele An- und Umbauten vorgenommen und das natürlich in aller Eile mit billigem Material.
Letztlich wurde dies dem Gebäude auch zum Verhängnis. Am 14. August 1974 kam es zu einem Brand und das Feuer erfasste den ganzen Palast. Mehrere Tage lang kämpfte die Feuerwehr mit den Flammen.
Als ob jemand darauf gewartet hätte, brannte das Gebäude komplett aus. Nur die Konstruktion als solche wurde nicht direkt von den Flammen zerstört, sondern durch die Löscharbeiten. Deswegen wusste nach dem Brand niemand so richtig, was man nun machen soll. Man dachte daran, den Komplex abzureißen. Da aber das Exterieur denkmalgeschützt war, ließ man ihn stehen. In der Folge kamen unterschiedliche Ideen auf. Zum Beispiel ein Krankenhaus oder ein Studentenwohnheim daraus zu machen. Dann sollte ein technisches Rathaus für den 7. Prager Stadtbezirk entstehen. Am Ende nahm sich die Bauprojektgesellschaft aus Liberec ohne konkreten Auftrag der Sache an. So entstand die Idee, eine Galerie zeitgenössischer Kunst im Messepalast einzurichten. Das gipfelte darin, dass sich die Nationalgalerie dafür zu interessieren begann. 1978 erwarb die Galerie das Palais, und ab 1980 wurde der Bau restauriert.
So Radomíra Sedláková. Die Restaurierungsarbeiten zogen sich jedoch immer weiter in die Länge. In der Zwischenzeit fegte die samtene Revolution das kommunistische Regime hinweg und aus der Tschechoslowakei wurde Tschechien. 1995 endlich eröffnete man feierlich den Museumsbetrieb auf 3 Etagen des Messepalastes. Seit dem Jahr 2000 gibt es auch noch eine 4. Etage, auf der ebenfalls Kunst gezeigt wird, wobei ein Stockwerk für Kurzzeitausstellungen hergerichtet ist. Die Kunsthistorikerin der Nationalgalerie erläutert.
Von außen erwartet der Besucher nichts Besonderes, weil der Bau sehr nüchtern wirkt. Wenn man aber in die sogenannte kleine Wandelganghalle geht, sagen viele Leute, oh. Im Übrigen wird die Wandelganghalle als klein bezeichnet, weil dies auf ihren Grundriss auch zutrifft. Durch sie ist 5 Stockwerke hoch, wobei durch das Glasdach das Licht hineinfällt. Hier lässt sich nichts ausstellen. Die Halle ist ein Exponat für sich. Von den Wandelgängen gehen aber die Räume mit den attraktiven Ausstellungsstücken ab.
Und in den Räumen trifft man unter anderem auf Werke von Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent van Gogh, Georges Braque, Auguste Renoir oder Gustav Klimt. Die Sammlungen in diesem Teil der Nationalgalerie umfassen zudem zeitgenössische Kunst. Aber zurück zum Gebäude an sich. Dieses berge nämlich noch eine Besonderheit, erläutert Radomíra Sedláková.
Man findet hier keinen rechten Winkel, außer vielleicht in den späteren Anbauten. Schon das Grundstück ist nicht rechteckig, sondern trapezartig geformt. Damit also das Gebäude auf den Grundriss passt, darf es nicht rechteckig sein. Das ist eines der kleinen, netten Geheimnisse, die sich im Messepalast entdecken lassen.
Nicht gerade ein Geheimnis ist, dass das Palais immer noch sehr modern wirkt, obwohl es vor fast 100 Jahren gebaut wurde.
Der Messepalast ist bis heute für jene Architekten, die sich mit dem 20. Jahrhundert beschäftigen, eine Offenbarung. Er altert nicht, die Architektur ist einfach zeitlos.
Architektur, ta je naprosto nadčasová, oslnivá. und alle haben etwas von diesem wunderbaren Bau. Wenn man nicht unbedingt die ausgestellte Kunst bewundern will, kann man auch einfach auf ein Bier oder einen Snack vorbeischauen, im Café im Erdgeschoss des Gebäudes.
Der Messepalast im Prager Stadtteil Holešovice hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an jedem ersten Mittwoch im Monat sogar bis 20 Uhr. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website deutsch.radio.cz, genau wie die anderen heutigen Beiträge auch. Und das war's für heute mit Daniela Honigmann am Mikrofon. Genießen Sie die Sonne und naslišenou.